Und jetzt fahren wir weiter in der Auslegung des ersten Mosesbuches und kommen heute zum 5. Kapitel. Hier ist in den 32 Versen Folgendes zu lesen. Dies ist das Buch von des Menschen Geschlecht, da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Gleichnis Gottes und schuf sie einen Mann und ein Weib und segnete sie und hieß ihren Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, der seinem Bild ähnlich war, und hieß ihn Seth und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 930 Jahre und starb. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enos und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 912 Jahre und starb. Enos war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und sein ganzes Alter ward 905 Jahre und starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mehaaleel und lebte danach 840 Jahre, zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 910 Jahre und starb. Mahalaleel war 65 Jahre alt und zeugte Jared und lebte danach 830 Jahre, zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 895 Jahre und starb. Jared war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre und starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, blieb er in einem göttlichen Leben 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre, und dieweil er ein göttlich Leben führt, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen. Methuselah war 187 Jahre alt, zeugte Lamech, und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 969 Jahre und starb. Lamech war 182 Jahre alt, zeugte einen Sohn, hieß ihn Noah, und sprach: Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf einer Erde, die der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre, zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 177 Jahre und starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Das ist das 5. Kapitel im 1. Mosesbuch. Treuer Heiliger Geist, leite du uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, man hat den Eindruck, da werde gelebt. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das war zuerst das Angebot, die Aufforderung Gottes, des Schöpfers. Und jetzt machen sie Gebrauch von diesem Willen Gottes. Es wird nun gelebt, und wie? Sie sind fruchtbar. Sie mehren sich. Sie gehen kräftig dran, diese Erde zu füllen. Eine Fortpflanzungsfreudigkeit. Eine Kinderfreudigkeit kommt uns in diesem ersten Kapitel der Bibel entgegen. Wie sie uns müden Spätlingen fast ein wenig unheimlich vorkommt. Letztes Mal hörten wir von der Stammmutter, von Eva, wie sie in Jubel ausbrach: Ich habe einen Sohn gewonnen mit dem Herrn. Und nun sind offenbar die Väter dran, die Stammväter. Es sind uns hier gleich 10 Stammväter mit Namen aufgezählt, deren Lebensinhalt und Sinn einfach darin zu bestehen scheint, dass sie Söhne und Töchter zeugen. Von einer Fruchtbarkeitsdämpfung und von einer Fortpflanzungsdrosselung wissen die offenbar noch nichts. Es muss ihnen nicht im Traum in den Sinn gekommen sein. Sie haben es sich nicht träumen lassen, dass es einst auf Gottes, des Schöpfers Erdboden, ein Geschlecht geben könnte, das Angst hat vor der Fruchtbarkeit. Dass es einmal einen nordamerikanischen Kontinent geben könnte, auf dem jeder Bauer, jeder Farmer, der eine Heumatte nicht mäht, der einen Weizenacker nicht ansät, vom Staat eine Stillhalteprämie bekommt, als Anerkennung und Belohnung, weil offenbar dort wo der Mensch mit seiner Technik an die Erde herantritt. Die Fruchtbarkeit riesenhaft wird. Sie haben sich nicht träumen lassen, dass es einmal diese widersinnige Doppelangst geben könnte. Zwischen denen beiden Ängsten der heutige Mensch umgetrieben ist. Angst, die Erde könnte nicht fruchtbar genug sein. Und Angst, die Erde könnte zu fruchtbar sein. Angst vor Übervölkerung und gleichzeitig widersinnig Angst vor Überproduktion. Sie haben es auch nicht gewusst, dass es einmal einen südamerikanischen Kontinent geben wird, der heute ungefähr 200 Millionen Menschen ernährt, von dem wir uns müssen sagen lassen, dass er 3 Milliarden ernähren könnte. Abgesehen von allen übrigen, unvorstellbar riesigen Gebieten, an die die Technik noch nicht herangekommen ist. Sie wissen noch nichts von vielem, aber eines scheinen Sie zu wissen, dass Gott Sie und die Welt erschaffen hat. Dass Gott der Schöpfer ist. Ganz einfach das. Und so hören wir nun in diesem Stammbaum, der von Adam bis Noah reichen mag, ganz schlicht, dass die Menschen lebten. Geschöpfe waren, dass sie fruchtbar waren, sich vermehrten und die Erde füllten. Sie wagen das zu sein, was sie sind, Geschöpfe Gottes. Es wird hier gelebt, das ist das Erste. Und dann das Zweite, das wir aus diesem Kapitel heraushören. Es wird hier gestorben. In ebenso monotoner Wiederholung heißt es 8-mal, am Schluss immer wieder und starb. Adam, Malahaleel, Methuselah und so weiter, zeugten Söhne und Töchter und starben. Wenn aus dem ganzen Kapitel nur diese eine Botschaft uns entgegenkäme, wäre es schon wert gewesen, dass dieses Kapitel geschrieben wurde und dass wir es jetzt nicht überschlagen haben, sondern halt gelesen haben. Eine Zumutung. Aber es lohnt sich. Es kommt uns hier nun auch ein Memento Mori entgegen. Eine Mahnung, eine ernste Mahnung, das auf dieser Erde gestorben wird. Dass es hier nicht nur Stammbäume und Geburtenregister gibt, sondern auch Totenregister. Dass eines Tages in eines dieser Sterberegister auch unser Name eingetragen wird. Dann heißen wir XY, zeugte Söhne und Töchter und starb. So lehrt uns Gott hier, bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Damit wissen wir über diese Erde bereits zwei wesentliche Punkte. Es wird hier gelebt. Es soll hier gelebt werden. Und es muss hier gestorben werden. Und dann eine dritte Aussage über die Zahl der Jahre dieser Menschen. Das Lebensalter bewegt sich da, wie wir gehört haben, zwischen 365 und 969 Jahren auf Menschenleben bezogen, bekommt man den Eindruck von astronomischen Zahlen. Wir gestehen, dass uns solches, wenn wir es zuerst lesen, einfach unwahrscheinlich. Höchst unwahrscheinlich vorkommen will. Das Problem, das hier ohne Zweifel vorliegt, hat die Ausleger zu allen Zeiten beschäftigt. Es sind allerlei Versuche der Auslegung unternommen worden. Etwas leicht, etwas sehr leicht, scheint es mir, machen sich immer wieder diejenigen, die, wenn sie etwas nicht verstehen in der Bibel, wenn etwas über den Horizont ihrer Vernunft geht, dass sie dann schlank weg und frisch fröhlich erklären, sei halt nicht wahr. Das sei halt menschliche Dichtung und darum nicht von großem Wert. Schon in der alten christlichen Kirche ist die Vermutung ausgesprochen worden, es könnte sich um kürzere Jahre handeln, etwa um Vierteljahre. Monate gehen nicht, weil man mit 65 Monaten nicht Kinder bekommen kann. Die Grenze nach unten reicht nicht für Monate. Hören lässt sich die Vermutung, es könnte sich hier in diesen Angaben nicht um das Leben von Einzelindividuen handeln, sondern von den ganzen Familien und Geschlechtern, für die die einzelnen Erwähnten der Exponent wären. Die Geschichte einzelner Familien kann sich ja auf 1000 Jahre erstrecken. Warum nicht? Aber all diese Vermutungen und Deutungsversuche scheitern daran, dass eben hier steht, dass es Jahre waren. Es ist keine andere Deutung möglich, als dass es Jahre waren. Freilich, grenzenlos ist das Leben dieser Stammväter nun doch nicht. Es fällt einem auf, dass keiner von ihnen den Ruhm hat, der etwa bei uns ein Ruhm ist, wenn einer hundertjährig wird, dass einer tausendjährig geworden wäre. Diese Freude durfte keiner erleben. Sie blieben alle unter der Grenze. Diese Schwelle, die offenbar nicht überschritten werden soll. Die Schwelle der Tausend ist Verfügung des Schöpfers, ist deutlich nicht Zufall. Später wurde dann das Lebensalter massiv reduziert. In der Zeit nach der Sintflut bewegt sich dann das gottgesetzte Alter zwischen 100 und 200. Abraham wird 165-jährig. Moses 120 Jahre alt. Auch diese Altersgrenze ist von Gott, dem Schöpfer, gesetzt. Und noch später wird die Altersgrenze noch weiter zurückgesetzt. Sie ist in den Worten des Psalmes ausgesprochen. Man redet vom biblischen Alter und meint heute 70, 80 oder noch ein wenig drüber. Unser Leben wäre 70 Jahre. Wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fährt schnell dahin. Als flögen wir davon. 70, 80, 90, 100 Jahre. Was uns heute ein hohes Alter scheint, ist nach der Heiligen Schrift ein niedriges Alter. Ein Restchen von etwas, das einst mehr war. 70, 80, 100 Jährlein an Lebensdauer sind uns noch geblieben. Und der Psalm lässt uns den Grund wissen, warum dieser Lebensschwund stattgefunden hat. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich so früh dahin müssen. Auf unserem jetzt so kurzen Leben liegt die Last der Vergänglichkeit. Der Schatten des Todes, ja noch mehr, der Fluch der Sünde. Der Tod ist der Sünde Sold. Und dann, liebe Gemeinde, sind in dieser langen Reihe von Stammvätern noch zwei Namen besonders unter dem Scheinwerfer Gottes. Auf zwei Namen fällt besonderes Licht. Der eine Name ist der letzte in der Reihe. Noah. Noah, das heißt auf Deutsch aufatmen. Damit Erquickung, Tröstung. Es heißt hier, Der Vater des Noah habe bei seiner Geburt den Spruch getan, dieser wird uns trösten in der Mühe und Arbeit auf einer Erde, die Gott verflucht hat. Dieser wird uns trösten. Was kann dieser Trost auf einer Erde, die Gott verflucht hat, anderes sein als der Trost der Vergebung? Was anderes kann den Fluch, der auf dieser Erde liegt, in Segen verwandeln, wenn nicht die Vergebung der Schuld? Dieser Noah repräsentiert das Geheimnis der Vergebung. Darum wird er uns trösten in der Mühsal und Arbeit auf einer Erde, die der Herr verflucht hat. Das Leben aber, vernehmen wir bei dieser Gelegenheit, ist auch damals in der ersten Zeit kein schönes Leben. Es ist schon damals Mühe und Arbeit. Wer also diese Urväter beniedigt hat, um ihr langes Leben, der war nicht gerade klug. Über 900 Jahre in einem Leben, das Mühe und Arbeit ist und das der Tröstung bedarf. Dankeschön. 70, 80, 90, 100 Jahre sind genug. Das Leben wird in der Heiligen Schrift auch sonst als eine Last, als belastet beschrieben. Vor allem das Alter. Drei der Väter, Hiob natürlich, aber auch David und auch Isaac, haben über ihrem Alter den Spruch, er starb alt und lebenssatt. Sie haben es satt. Sie haben genug bekommen von diesem Leben und sterben gern. Ja, einer von dem wir es zuletzt vermutet hätten, der Apostel Paulus äußert sich einmal ganz ähnlich über die Last des Altwerdens, des Lebens. Er sagt, es fällt mir beides schwer. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, was auch viel schöner, viel besser wäre. Aber es ist nötiger im Fleisch bleiben, um euretwillen. Ich bin eben noch nötig hier. Christus will mich noch hier auf dieser Erde brauchen. Und darum habe ich Ja zu sagen zum Leben. Weil Gott Ja sagt dazu. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und nicht der Mensch. Aber auch Paulus kann dieses Ja zum Leben nur sagen, weil er um den Tröster weiß. Um jenen Tröster, auf den Noah hinweist. Um jenen Tröster, der für Paulus am Kreuz gestorben ist. Und der den Fluch in Segen verwandelt hat. Am Kreuz. Das ist des Paulus einziger Trost. Im Leben und im Sterben. Und das ist der Grund seiner Lebensbejahung. Und dann noch ein zweiter Name, auf den das Licht Gottes fällt. Der Name Henoch. Mitten in diesem Stammbaum drin wird einer erwähnt, der auch Söhne und Töchter zeugt, der auch einfach Geschöpf ist, der auch alt wird, allerdings er stirbt am frühesten. Mit 365 Jahren. So viele Jahre, wie unsere Jahre Tage haben, wird Henoch alt. Und von diesem einen Henoch heißt es nun, Luther übersetzt, er führte ein göttlich Leben. Es heißt, er führte ein Leben mit Gott. Henoch ist der Einzige, von dem es das heißt, in dieser Reihe. Und es wird noch unterstrichen durch Wiederholung. Ein zweites Mal, er führte ein Leben mit Gott. Und weil er das tat, darum nahm ihn Gott hinweg. Und er ward nicht mehr gesehen. 9-mal steht Ehren und unausweichlich am Schluss und starb. Bei diesem einen, bei Henoch, fehlt das. Heißt es betont und ausdrücklich nicht und starb. Über dem Leben und Sterben dieses Henoch liegt ein Geheimnis. Er durfte hingehen, ohne den Tod erleiden zu müssen. Direkt. Paulus äußert sich einmal den Korinthern gegenüber auch so. Er möchte am liebsten vom Auferstehungsleben direkt überkleidet werden. Er möchte nicht durch den Tod entkleidet werden, sondern überkleidet durchs ewige Osterleben. Und er sagt an einer anderen Stelle den Korinthern, dass zuletzt, wenn Christus wiederkommt, diejenigen, die dann beharrt haben im Glauben, direkt hinüber verwandelt werden, ohne durch das Todesschicksal hindurch zu müssen. Das scheint bei diesem Henoch hier nun der Fall zu sein. Im Hebräerbrief, wo die 18 Glaubensmenschen aufgezählt werden, Glaubensmenschen, die eben geglaubt haben, ist einer von ihnen Henoch. Das heißt von ihm, Henoch habe Gott gefallen. Weil er geglaubt habe, dass Gott ist und dass Gott vergelten kann. Dass er existiert, dieser Gott. Und dass er vergelten kann. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, heißt es dort. Henoch gefällt Gott, weil er glaubt. Da, wo es auf einmal nicht heißt und starb, da stockt einem der Atem. Da ist etwas, das viel dunkler und viel strahlender ist als alles. Das viel unbegreiflicher und viel anstößiger ist als die 930 Jahre des Noah. Da steht, dass einer nicht durch den Tod muss. Das ist der Repräsentant und der Hinweis auf den auferstandenen Christus. Henoch wird hingerückt Der Erstling der Auferstandenen aber wird Christus sein. Christus ist das fehlende Glied in der Kette des Todes. Christus ist der reine Ruhestörer in diesem schwarz-grauen Einerlei, das man Tod nennt. Christus ist der Durchbruch durchs Kreuz zur Auferstehung. Von diesem Henoch fällt darum, weil er auf Christus hinweist, den Auferstandenen, Osterlicht auf diese ganze Reihe von Männern und Frauen, die Kinder haben und sterben. Es gibt etwas, das mehr ist als Kinder haben und sterben. Es ist das Leben und volle Genüge, das Christus gebracht hat. Es ist das Leben und unvergängliche Wesen, das Christus ans Licht gebracht hat, zu dem wir berufen sind. Und schließlich, liebe Gemeinde, ein lieber Bekannter. Er ist ein Pensionierter. Der stand letzthin lang und nachdenklich an jener seltsamen Maschine an der Expo, der Maschine des Herrn Tingeli. Jenem Gemächte aus lauter Schrott, aus lauter altem Eisen zusammengestückelt, das sich bewegt, das rasselt und kesselt und lärmt, aber nichts leistet. Alles Leerlauf. Es geht pünktlich wie eine Uhr, aber Leerlauf scheint der Sinn dieser Maschine zu sein. Und dann gingen die Gedanken des Pensionierten hinüber zum Film in der Straße der Schweiz, im Weg der Schweiz. Und er sieht dort die abgewrackten Greise und Greisinnen, die aus einem Altersasyl daherwanken, und hört den Lautsprecher schreien: Für 300 vergreiste Menschen muss das Schweizer Volk heute sorgen, sie ernähren. Binnen so und so vieler Jahre wird es 1 Million sein. Da wird dem pensionierten Denker das Herz schwer. Es ist nicht schön, das Alter. Was hat es für einen Sinn, wenn man nur noch eine Tingeli-Maschine ist? Pünktlich und exakt, aber Leerlauf. Wenn man zum alten Eisen gehört und wenn man hören muss, das Schweizer Volk muss euch ernähren, was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Er darf hören aus diesem Kapitel, dass das Leben Mühe und Arbeit ist. Auf einer Erde, die Gott verflucht hat. Und wenn man nicht mehr Mühe und Arbeit hat, wenn man dann ausgeschaltet ist aus dem Prozess, dann wird es erst recht öd und leer. Und was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, dass wir von Gott erschaffen sind. Wir sind Gottes Geschöpf. Und in seiner Hand liegt unser Leben. In seiner Hand liegt unser Altwerden. In seiner Hand liegt unser Sterben. In seiner Hand liegt die Ewigkeit, was nachher kommt. Das ruft uns dieses Kapitel zu. Es gibt einen Trost. Es gibt einen Halt und Gehalt. Für den jungen Menschen und für den alten Menschen im Leben und im Sterben. Und dieser eine Halt und Gehalt ist Christus, der uns teuer erkauft hat. Auch uns ältere Menschen. Und der für uns den Tod bezwungen hat. Amen.